Fuß in der Tür. Der Podcast für urbane PraktikerInnen.
Wer hat das Recht, einen Ort zu gestalten und wer hat das Recht, in ihm zu trauern? Urbane Räume sind nie neutral. Sie spiegeln wider, wessen Bedürfnisse zählen, wessen Wissen sichtbar wird und wessen Verluste kollektiv anerkannt werden. Was passiert, wenn Menschen, die von diesen Räumen systematisch ausgeschlossen werden, anfangen, sich diese Orte selbst zu schaffen, jenseits von Institutionen, staatlicher Förderung und aus dem Aktivismus heraus? Darüber sprechen wir heute mit Anoushe Amir-Halili vom Flamingo e.V.
Anoushe ist Aktivistin, Anthropologin und Kuratorin. Als Tochter einer deutschen Mutter und eines iranischen Vaters wurde sie im Iran geboren und gründete 2015 in Berlin den Verein Flamingo, ein Netzwerk für geflüchtete Frauen und Kinder, das aus dem Aktivismus heraus entstanden ist und bis heute konsequent und unabhängig von staatlicher Förderung funktioniert. Flamingo e.V. bietet unter anderem Asyl- und aufenthaltsrechtliche Beratung sowie selbstorganisierte medizinische Beratung und einen Garten.
Seit 2019 betreut Flamingo den transkulturellen Gemeinschaftsgarten Hevrin Khelef in Berlin-Neukölln. Benannt nach der kurdischen Politikerin und Frauenrechtlerin Hevrin Khelef, die im Oktober 2019 ermordet wurde, ist er ein Ort zum gemeinsamen Gärtnern, zum Trauern in Gemeinschaft und zur Selbstorganisation. Ein Ort, an dem Wissen über Heilkräuter geteilt wird, von und mit Frauen, die dieses Wissen aus allen Teilen der Welt mitgebracht haben.
In dieser 35. Folge von Fuß in der Tür wollen wir also mit Anoushe darüber sprechen, wie sich der Flamingo e.V. unabhängig von staatlichen Förderstrukturen entwickeln konnte und wie sie einen Garten mitten in der Stadt zum Schutzraum, Gedenkort und Ort des feministischen Widerstands gemacht haben.
Mein Name ist Svanche, normalerweise mache ich die Technik für diesen Fuß in der Tür Podcast, aber diese Folge, diese 35. Folge ist zweigeteilt. Wir sind einmal draußen in Neukölln in einem Garten, wie wir hier gelandet sind, ergibt sich hoffentlich im Laufe der Folge. Dann gibt es noch einen zweiten Teil, wo wir auch wirklich mehr über den Garten sprechen und was da so passiert. Und jetzt für diesen ersten Teil landen wir einfach ganz physisch da und spazieren da so hin. Und unterwegs bin ich mit Anoushe. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du jetzt mit mir in dieser schönen, ja, fast schon Frühlingssonne durch diesen Ort hier spazierst. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade?
Wir sind jetzt gerade an der Hermannstraße. Vorne sind die Prinzessinnengärten. Das ist der ehemalige Jakobi-Friedhof. Und wir sind direkt noch am Eingang, also bei der Kiezkapelle, und gehen jetzt auf das Friedhofsgelände, wo vorne noch ein paar Gräber sind. Wir gehen aber weiter, ungefähr so maximal 10 Minuten zu Fuß, und dann ist hinten unser Garten, ein Garten von Flamingo.
Super, das war genau das Stichwort, was ich mir gewünscht habe. Flamingo. Du bist beim Flamingo e.V., du hast ihn ja auch mitgegründet. Was ist das jetzt eigentlich für ein Verein?
Ja, also Flamingo ist hauptsächlich ein Netzwerk, also ein Netzwerk für geflüchtete Frauen und Kinder, offiziell eingetragen als gemeinnütziger Verein seit 2015 in Berlin. Und entstanden ist die Idee, einen Verein zu gründen aus dem Zusammenschluss von verschiedenen Aktivistinnen. Wir haben uns ursprünglich auf der griechischen Insel Lesbos kennengelernt, 2010, 2011. Wo wir für die Unterstützungsarbeit für unbegleitete minderjährige Geflüchtete waren. Und zurück in Berlin haben wir weitergemacht, haben uns immer in Cafés getroffen, hatten keine Infrastruktur, keinen Drucker, kein Internet und so weiter. Und daraus ist dann die Idee entstanden, das ein bisschen struktureller zu machen und einen Verein zu gründen.
Das heißt, wie bist du 2010, 2011 in Lesbos gelandet? Was hat dich da hingezogen?
Das war eine, ich habe da für 3-4 Monate in einer Unterkunft in einem ehemaligen Sanatorium im Bergdorf Ayassos mitgeholfen. Das haben damals linke Aktivistinnen aus Griechenland ursprünglich mal besetzt. Dann wurde das übernommen und ein bisschen von der Regierung dort kontrolliert. Und da war ich 3-4 Monate und habe da unter anderem Ruby kennengelernt. Ruby ist auch Mitgründerin von Flamingo.
Was habt ihr euch denn dann versprochen von dem Verein und was habt ihr anders gemacht und wie ging es dann los quasi?
Genau, also wir haben da festgestellt, das waren ja überwiegend unbegleitete minderjährige Geflüchtete dort. In Griechenland ist die Aufenthaltsmöglichkeit liegt irgendwie bei unter 0,01%. Das heißt, es war immer klar, dass die Jugendlichen weiterreisen wollen und auch müssen und auch größtenteils nach Deutschland kommen. Und wir haben dann halt hier überlegt, wie wir hier weiter Support machen können, also aus Deutschland heraus. Und haben uns weitergebildet in Vormundschaftsschulungen, haben dann einzeln auch Vormundschaften übernommen für Jungs, die dann hierher gekommen sind, für Kinder.
Was hat man dann bei so einer Vormundschaft?
Also bei einer Vormundschaft ist es halt so, dass vor allem jetzt halt bei den unbegleiteten Minderjährigen fällt normalerweise irgendwie ein Amtsvormund auf mindestens 100 bis 150 Kinder und kann sich natürlich nicht wirklich, also kennt die teilweise auch gar nicht persönlich. Und wenn es quasi ehrenamtliche Vormundschaften gibt, ist das, kann das super, super hilfreich sein für die Kinder, weil die einfach viel mehr gebrieft werden können. Also die müssen sozusagen sogenannte Credits sammeln, bevor sie 18 sind, damit die Möglichkeit für einen unbefristeten Aufenthaltsstatus einfach da ist. Also Deutsch lernen, Schule, nicht in irgendwie polizeilich auffallen und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz andere Unterstützungsarbeit, als wenn jetzt quasi ein Amtsvormund das für sehr, sehr viele machen muss. Da entsteht einfach auch gar keine persönliche Bindung.
Okay, das heißt, ihr seid dann hier und bildet euch weiter in diesen Vormundschaften. Und dann?
Genau, also das war quasi der Übergang von Lesbos nach Berlin. Und dann haben wir halt, also das war einfach immer so ein, also aus diesem politischen Aktivismus und Unterstützungsarbeit und auch mit Netzwerkarbeit haben wir quasi eigentlich immer geguckt, was wird gerade am meisten gebraucht und haben danach dann irgendwie eine Unterstützung oder Projekte aufgebaut. Wir sind dann, irgendwann ist auch der Schwerpunkt eher auf Flinter, also auf Frauen, rüber gewechselt und dann sind andere Projekte entstanden. Und was wir aber auf jeden Fall immer gemacht haben, war, oder warum wir den Verein überhaupt auch unter anderem gegründet haben, war, dass wir den Verein auch für andere Aktivistinnen zur Verfügung stellen wollten, die schnell wegen irgendwelchen politischen Situationen handeln wollten und aber halt auch genauso wie wir damals kein gemeinnütziges Konto und so weiter hatten für Förderanträge. Und das ist eigentlich auch so mit der Hauptkern von Flamingo. Also vieles, was wir machen, ist vielleicht irgendwie ersichtlich über vielleicht Social Media und so weiter, aber ganz viel passiert einfach auch eher unsichtbar, weil wir andere Gruppen, Einzelpersonen oder Projekte mit unterstützen, indem wir unseren Verein zur Verfügung stellen. Die okay. Natürlich zur Satzung passen.
Ja, ja, na klar, so wie man das macht als guter Verein. Das heißt, ihr seid dann in Berlin gelandet. In welchem Jahr sind wir dann da? Wann hat sich Flamingo da gegründet?
Also Flamingo, die Idee zu Flamingo war dann eigentlich direkt so 2013, 14. Es hat dann noch eine Weile gedauert. Wir mussten uns dann natürlich auch erstmal so reinlesen, wie wir jetzt irgendwie eine Gemeinnützigkeit kriegen, wie wir das alles aufbauen. Und ganz offiziell eingetragen sind wir dann seit 2015. Dann haben wir erstmal so provisorisch über Freundeskreise und Netzwerke ein Bürozimmer gehabt, immer hier in Kreuzberg-Neukölln. Und irgendwann haben wir ein größeres Büro bezogen, weil wir angefangen haben, ein Projekt für alleinstehende schwangere Geflüchtete aufzubauen, ein autonom geführtes Wohnprojekt. Und dort hatten wir dann einfach auch ein größeres Büro zur Verfügung.
Das habt ihr auch mit aufgebaut, dieses Wohnprojekt?
Genau, das
über
hieß
Flamingo.
Ja, das hieß Safe Nest. Und da haben wir mit einer damaligen Bekannten, die zeitgleich eine Stiftung gegründet hat, 4 Wohnungen angemietet über den Verein und haben dann dort Schwangere, die echt in prekären Verhältnissen in Unterkünften untergebracht waren, die Möglichkeit geboten, dass sie erstmal zur Ruhe kommen und da irgendwie die Schwangerschaft und Geburt in Ruhe und mit ein bisschen Unterstützungsarbeit.
Und das ging aber dann durch diese Stiftung quasi.
Die Wohnung,
dass ihr die Wohnung aber da gekriegt
die Wohnung,
habt.
Genau, das lief dann, die wurden uns zur Verfügung gestellt. Wir haben aber der Stiftung trotzdem Miete gezahlt, also die Miete, die quasi den Frauen zur Verfügung stand. Also das hat auf jeden Fall nur funktioniert, weil total viele, total viele mitgemacht haben und ehrenamtlich mit unterstützt haben und ihre Zeit und ihre Energie mit reingesteckt haben. Anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Und wir hatten auch zwischenzeitlich mal über Aktion Mensch, da gab es mal eine Ausschreibung, da sind wir tatsächlich mal reingekommen. So konnten wir wenigstens dieses Wohnprojekt, was sehr arbeitsintensiv war,
das glaube ich,
koordinieren. Und über einzelne Spenden auf jeden Fall auch. Aber was uns in der Zeit auf jeden Fall geholfen hat, war, dass wir dieses größere Büro auch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das war tatsächlich auch mietfrei, auch von der Stifterin. Und dort haben wir dann, was ich vorhin meinte, halt immer geguckt, was am meisten benötigt wird. Also wir sind nicht irgendwie so ein Verein gewesen, die genau wussten, wir wollen das und das und dafür stehen wir und das machen wir jetzt. Und dann versuchen wir feste Stellen, Senats, Bezirks gefördert und so weiter aufzubauen. Sondern die Idee war eigentlich immer, okay, wir bewegen uns sozusagen organisch und gucken, was am meisten gerade gebraucht wird und gucken, wie wir da dann unterstützen können, wie wir Menschen mit reinholen können, die quasi genau in den Bereichen auch Qualifikationen haben. Und zu der Zeit war halt einfach die Situation für alleinreisende Schwangere sehr prekär. Und aber auch, es war asyl- und aufenthaltsrechtlich einfach eine sehr, sehr große Herausforderung, ist es immer noch, weil einfach das eine Maschinerie ist, die wahnsinnig langsam läuft, wo dann immer wieder irgendwie mal ein Brief auftaucht, wo irgendein Papier verlangt wird. Dann setzen sich da irgendwie ganz viele UnterstützerInnen dran und versuchen, diese Papiere mit zu organisieren, die teilweise in den Herkunftsländern, die es dort gar nicht gibt und so weiter. Das ist halt auch irgendwie bekannt im Asyl- und Aufenthaltsrecht, dass das große Herausforderungen sind. Und wenn dann das Papier da ist, dann dauert das wieder Monate. Also so vergeht ganz oft die Zeit und ganz ganz viel Energie und aber auch Hoffnung gehen halt verloren bei den Betroffenen. Und das war so ein Gedanke, dass wir dachten, okay, wir müssen noch mal mehr überlegen, wie wir genau in diesem Bereich, der so prekär ist, wo es ja wirklich auch um ganz große Ängste und Sorgen geht, ne? Nämlich die reale Angst vor einer Abschiebung Bleibeperspektive immer mehr verloren geht. Deswegen haben wir uns schulen lassen in der Zeit auch für Asyl- und Aufenthaltsrecht in Kooperation mit der Refugee Law Clinic und haben dann seitdem, das ist glaube ich jetzt auch tatsächlich seit 2017, dass wir das wöchentlich anbieten mit der Asyl- und Aufenthaltsrechtlichen Beratung. Also wir haben immer ein festes Team von Flinter-Personen, von der Refugee Law Clinic, von Flamingo, die kostenlos die Beratung anbieten. Wir können auch Sprachmittlung oder Kinderbetreuung mit organisieren. Und ja, ich bin auf jeden Fall ein totaler Fan von der Refugee Law Clinic.
Und SafeNest, was ist daraus geworden?
Genau, SafeNest haben wir dann, das war ein Projekt, das hatten wir dann 4 Jahre, wo auch einige Babys auf die Welt gekommen sind. Wir haben aber gemerkt, dass wir da wirklich überfordert waren und auch nicht qualifiziert dafür. Also bei uns waren zu dem Zeitpunkt sowieso gar keine Sozialarbeitende oder PsychologInnen im Team. Und wir haben aber eigentlich die Arbeit gemacht. Und wir wurden auch sehr oft kontaktiert vom Senat, ob wir noch Plätze haben. Die wollten quasi auch immer Zimmer, also haben immer quasi nach freien Zimmern gefragt für Frauen oder auch andere Vereine und Organisationen. Aber und das war so eine Herausforderung, weil wir dann immer erklären mussten, dass wir gar keine festen Stellen haben, um das wirklich, um das weiterzustemmen. Aber Anträge wurden abgelehnt. Wir hatten immer mal wieder versucht, Anträge zu stellen für feste Stellen, haben aber leider keine bekommen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das schaffen wir einfach nicht mehr.
Mhm. Ja, okay, und dann... Also es ist eigentlich total spannend, weil ihr ja ein riesengroßes Netzwerk dann einfach habt, ne? Also ihr müsst einfach in Kontakt gewesen sein mit super vielen anderen Innis. Dann kommt die Stiftung zu euch, Refugee Law Clinic. Wie kam das? Wie haben sich so diese ganzen Verknüpfungen ergeben? Was glaubst du? Was sagst du?
Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
Ich finde es unfassbar wertvoll. Ja. Ich finde es nämlich spannend, weil wenn ich dir gerade zuhöre und du ja auch sagst, ihr habt euch so organisch weiterentwickelt oder konntet gucken, was es braucht. Auf der einen Seite kann man sagen, wie furchtbar, dass ihr nicht gefördert seid und dass ihr keine Gelder kriegt und damit eben keine Wertschätzung sozusagen für diese Arbeit. Auf der anderen Seite ist man dann oft in so starren Rahmen, weil man diese Gelder dann verwalten muss und abrechnen und so. So dass es euch eine unglaubliche Flexibilität auch gegeben hat und vielleicht auch spontan und offener auch andere Innis aufzunehmen und da einfach so mit einer anderen Geschwindigkeit zu handeln, die es da braucht, auch wo man natürlich gucken muss, wo kommen die Ressourcen her dafür, aber das finde ich gerade irgendwie spannend im Zuhören. Ja, okay, sag mal, kann das sein, dass
noch weiter,
gut, ja. Alles klar, wir gehen ja hier durch diesen schönen draußen Garten mit noch anderen schönen Gärten. Ja. Mhm. Was war so ein bisschen die nächste, in Anführungsstrichen, Evolutionsstufe vom Flamingo?
Das war irgendwann, ich glaube, nach 3 Jahren von dem Wohnprojekt. Wir hatten dann auch noch Safe Start. Das war dann quasi ein Projekt, wo wir ehrenamtliche Patenschaften auch vermittelt haben. Die Unterstützungsarbeit halt für die Frauen in den Wohnungen gegeben haben und haben dann, wir haben einfach, was ich ja gesagt habe, gemerkt, dass wir das nicht auf Dauer leisten können. Das war wirklich so eine Art auch Selbstausbeutung irgendwann. Und als wir uns dafür entschieden haben, das zu beenden, war halt auch klar, okay, dann beenden wir jetzt auch diese Büro. Geschichte, die quasi auch an den Wohnungen ein bisschen angekoppelt war. Und relativ regelmäßig in diesem Beratungssetting und Workshops, die wir angeboten haben mit den Frauen und Treffen, sehr viele Treffen. Und wir waren auch viel in Unterkünften in Brandenburg unterwegs, haben wir halt gemerkt, dass viele Frauen gar keine Möglichkeit haben oder hatten und haben, Therapieplätze zu bekommen. Ganz viele haben uns von ihren Medikamenten erzählt. Ganz viele haben sehr starke Antidepressiva verschrieben bekommen, ohne richtige Aufklärung, starke Ibuprofen, auch ohne richtige Aufklärung der Nebenwirkungen. Wo wir irgendwie dachten, okay, wir müssen irgendwie was finden, was zumindest temporär so einen Zugang zu Heilung ermöglicht. Also das waren so die ersten Gedanken, raus aus dem Büro, aus so einer beengten Situation, wo wir auch gar nicht ausgebildete Psychologinnen oder halt professionell in dem Bereich das auffangen konnten.
Weil ihr gemerkt habt, das Trauma ist einfach öfter Thema und das ist einfach hart in diesen 4 Wänden sozusagen. Es war ja wahrscheinlich auch für euch hart.
Genau, und wir hatten ja auch selber gar keine Supervision. Also wir waren ja da auch irgendwie immer ungefiltert quasi in diesen Bereichen und haben dann quasi versucht zu unterstützen. Aber das war, wie gesagt, irgendwann einfach zu groß. Mhm. Und parallel, so ist quasi der erste Gedanke zum Aufbau eines Gartens, eines Heilkräutergartens entstanden, weil wir schon gedacht haben, okay, raus aus diesen beengten Büroräumen, Zugang zur Natur, Auszeit, Gärtnern, Heilkräuter, Zugang zu Heilkräutermedizin, mitgebrachtes Wissen aktivieren aus den Herkunftsländern, Austausch. Das waren so die ersten Gedanken.
Wer hat die reingebracht? Wie sind die gekommen? War das wirklich, weil ihr gemerkt habt, wirklich so die, also das ist ein anderer Zugang zu Medizin auch von den Personen, die
da. Ich glaube, das, also genau, das war schon also in Kombination oder zu dem Zeitpunkt mit diesen krassen Medikamenten, die die Frauen verschrieben bekommen haben. Ne, also so bei starken Ibuprofen, ohne Aufklärung, ja, das macht wirklich, das verursacht natürlich starke Magenschmerzen. Wurde das mitgedacht? Also, ne, also so, weil ganz viele wirklich starke Schmerzen hatten, ne? Also so ganz starke Symptome plus das ganze Traumatische, was plus die Perspektivlosigkeit. Also das war schon so eine Überlegung, okay, was können wir denn machen, statt jetzt irgendwie immer weiter zu vermitteln an die üblichen Institutionen, können wir irgendwas haben, wo wir sagen können, kommt einfach mal dahin und habt irgendwie eine gute Zeit. Und habt auch Zugang zu Heilkräuter, Heilkräutermedizin, die vielleicht gegen die starken Magenschmerzen helfen. Oder vielleicht gibt es auch noch andere Methoden, um zusätzlich medizinisch irgendwie mit zu unterstützen. Also was wir halt auch immer haben, bevor ich das jetzt einfach so sage, ja, wir haben dann gedacht, okay, nimm einfach Kamille und alles wird gut. Wir haben immer ehrenamtliche ÄrztInnen im Team, also auch immer noch, die auch immer mitgucken. Also ist jetzt nicht so.
Ich brauche jetzt mal kurz ein paar Zahlen. Wie groß ist denn euer Team da gewesen zu der Zeit und wie viel Flinter habt ihr betreut?
Das wechselt immer, ne? Also wir haben halt ja immer, dadurch, dass wir ein Netzwerk sind, viel mit anderen Organisationen. Dann haben wir halt ÄrztInnen immer, das sind immer sozusagen drei im Background. Dann haben wir immer zwei Juristinnen, die sind immer im Background. Dann haben wir das Refugee Law Clinic Team, das ist liegt ungefähr immer bei 7-8 Leuten. Mhm. Dann haben wir immer so einzelne Aktivistinnen, die kommen, um bei Aktionen mitzuhelfen, ne? Mhm. Da würde ich schon auch sagen, es sind bestimmt 20 Leute immer so im Wechsel. Dann haben wir die Freunde, also das ist aber, das würde ich nicht.
Ja, aber es ist Wahnsinn, Anushe. Also es zeigt doch einfach nur, was ihr für wirklich so eine, ja, wirklich ein Netzwerk habt. Ein Wurzelmyzelium, aus dem ihr wachsen könnt. Ja.
Ja.
Vielleicht ein ganz gutes Bild, weil dann habt ihr ja diese Gartenidee gehabt und plötzlich.
Genau, die Gartenidee ist quasi aus der Not dieser, aus der Sehnsucht, einen Ort zu haben, wo zumindest temporär Heilung stattfinden kann, entstanden. Aber auch zeitgleich, weil wir mit der kurdischen Frauenfreiheitsbewegung im Austausch sind und da immer rüber gucken, haben wir halt mitbekommen, dass das Frauendorf Jinwa 2017 aufgebaut wurde. 2018 war es halt fertig, ein selbst aufgebautes, autonom geführtes Dorf in Rojava, Frauendorf. Und in der Mitte des Dorfes ist ein Heilkräutergarten. Und um den Heilkräutergarten herum ist halt ein Gesundheitszentrum und alles Mögliche, ne? Also auch Bildungskita, Schule und so weiter, alles selbst organisiert. Und das war dann sozusagen nochmal das i-Tüpfelchen, um zu sagen, okay, das wollen wir auch. Also wir wollen auch einen Heilkräutergarten haben, wir wollen Zugang zu Gesundheitsthemen, Austausch haben und drumherum halt noch andere Angebote. Im Moment ist quasi das Hauptangebot neben des Heilkräutergartens nach wie vor die asyl- und aufenthaltsrechtliche Beratung von der Refugee Law Clinic. Aber ansonsten ist jetzt erstmal der Garten unser Herzprojekt.
Findet die Beratung dann in schönen Monaten auch im Garten statt?
Nein. Die findet immer in einem Büroraum, was wir mit Women in Exile in Kreuzberg, hier auch in der Hermannstraße, teilen. Da haben wir das Büro einmal die Woche. Da findet es statt, weil das ist zu ernst. Das wollten wir nicht im Garten machen.
Mhm. Ja, auch verständlich. Und wie seid ihr dann auf diesen Ort, landen wir jetzt eigentlich gleich da? Kann das sein?
Gleich, noch ein bisschen.
In der hinterletzten Ecke von dem Ort, ja. Wie habt ihr aber dann diesen Ort hier gefunden? Ich habe gerade noch so ein bisschen drüber nachgedacht, dass ich das eigentlich so schön finde und das auch wirklich generell aus so dieser Gemeinschaftsgartenzeit auch kenne, weil beim Allmende-Kontor dieser Garten auf dem Tempelhofer Feld, da gab es ja auch noch mal Beete für Menschen mit Migrationserfahrung. Also verschiedenste Gärten haben das dann angefangen, einfach aus der Erfahrung heraus, wie schön es ist, sich eben nicht im Büros zu treffen, einen Raum zu haben, wo die Menschen ihre Erfahrungen auch weitergeben können, teilen können, wo man was macht, anstatt so zu sitzen. Das finde ich ganz schön, dass das bei euch so organisch gekommen ist, diese Idee. Mhm. Genau, und dann habt ihr einen Garten gefunden irgendwie.
Genau, wir hatten vorher, also die Prinzessinnengärten sind ja auch 2019 auf das Gelände hier gezogen. Und vorher hatten wir mit einem der Gründer, mit Robert Shaw, Kontakt. Da ging es um irgendwie ein Fahrradprojekt für jugendliche Geflüchtete. Deswegen waren wir eh schon irgendwie im Austausch. Und dann haben wir halt mitbekommen, dass es hier eventuell noch Flächen gibt. Und haben nachgefragt. Die Prinzessinnengärten haben sofort Ja gesagt. Und dann durften wir uns eine Fläche hier aussuchen. Und wir haben uns für die hinterste Fläche, wo wir auch gleich irgendwann ankommen, entschieden, weil sie einfach am geschütztesten ist. Also man kriegt den ganzen Lärm von der Hermannstraße nicht mehr mit. Und es ist sehr, sehr sonnig. Und uns war halt klar, dass wir halt Heilkräuter, überwiegend mediterrane Kräuter, anpflanzen wollen. Deswegen haben wir uns für diese Ecke entschieden.
Und seit wann seid ihr in der Ecke dann?
Also wir haben angefangen im September 2019. Und Oktober 2019 haben wir den Garten eröffnet.
Und wie ist so eure Erfahrung seitdem dann mit dem Garten? Was sind da so die Learnings? Dadurch, dass ich euch jetzt so als organisch wachsende Struktur abgespeichert habe, frage ich mich gerade, was habt ihr, wie ändert sich da der Garten? Wie entwickelt sich da der Garten? Wie ist dieser Active Learning Prozess?
Ja, das ist genau wieder so ein Beispiel, weil wir haben, also der Garten sollte ursprünglich anders heißen, dann ist aber kurz vor der Garteneröffnung Hevrin Khalaf ermordet worden. Hevrin Khalaf war eine kurdische Politikerin, die sich für Minderheiten- und Frauenrechte in Nordostsyrien eingesetzt hat. Die ist in einem Hinterhalt von türkischen Milizen ermordet worden. Und das war dann, ja, kurzerhand sozusagen die Idee, den Garten nach ihr zu benennen. Weil wir auch zu dem Zeitpunkt war auch klar, dass wir den Garten nicht alleine beziehen, sondern der kurdische Frauenrat Destan aus Berlin mit Teil der Gartengründung sein wird. Und ja, dann haben wir den Garten nach ihr benannt. Die Mutter hat uns quasi über Video auch eine Botschaft geschickt. Wir sind auch im Kontakt mit ihr. Ich hatte mit einer damaligen Kollegin auch vor 2 Jahren, haben wir die Mutter besucht in Rojava. Und das ist so ein bisschen die Verbindung auf jeden Fall zum Garten. Du siehst sie jetzt auch. Das ist Hevrin Khalaf auf dem Bauwagen.
Wir sind da.
Ja.
Ja.
Genau, und so organisch, das war dann quasi auch wieder sozusagen ohne feste Strukturplanung oder so, war relativ schnell klar. Also erstmal kam dann, wir hatten dann gerade den Bauwagen und den Container hier und alles mehr oder weniger so eingerichtet. Dann kam der Lockdown und für viele war das einfach genau zum richtigen Zeitpunkt ein aufgebauter Ort draußen, wo sich Frauen treffen konnten und gärtnern konnten, aber auch einfach in Ruhe sitzen könnten. Was auch immer noch so ist, ist, dass nicht alle hier nur zum Gärtnern kommen, sondern der Garten auch immer wieder ein Ort ist, wo verschiedene politische, feministische Gruppen sich treffen und ihre Pläne halten. Deswegen haben wir ja verschiedene feste Sitzmöglichkeiten mit aufgebaut, weil hier einfach einige Gruppen sich auch treffen und einfach nur sprechen wollen.
Ja, ihr habt 2 Container hier, einen Sitzkreis, mehrere Hochbeete, IBC-Container für Wasser. Und zahlt sich das aus hier mit der sonnigsten Ecke und den Heilkräutern? Ich sehe jetzt schon so ein bisschen Salbei in Winterruhe alles noch?
Ja, das zahlt sich aus. Im Sommer brauchen wir tatsächlich auch echt viel Unterstützung von Leuten, die kurz abends oder morgens zum Gießen kommen. Genau. Aber wie du jetzt auch siehst, was sich halt auch weiterentwickelt hat, weil einfach Frauen mit Flucht und Migrationsbiografie und mit traumatischen Erfahrungen und immer Krieg und Tod irgendwie im Nacken fehlen ja auch Orte, wo gemeinsam getrauert werden kann oder einfach gemeinschaftlich irgendwie gedacht werden kann, erinnert werden kann. Und 2022, als Jina Amini ermordet wurde im Iran, haben wir uns dann entschlossen, eine schwarze Maulbeere einzupflanzen. Das ist zeremoniell mit der Sängerin Hani Mujtahidi auch und vielen Unterstützerinnen passiert. Und seitdem steht die schwarze Maulbeere dort, trägt jedes Jahr Früchte und viele MusikerInnen aus der Region kommen und singen vor dem Baum.
Ach wirklich, das ist ganz schön, ja, weil wir haben ja gleich noch unseren Studioteil quasi, wo wir das auch noch hören zur Trauerarbeit und auch zu dem Maulbeerbaum. Was? Bist du gerade irgendwo reingetreten oder was?
Habe ich was gesagt?
Nee, das war scheiße.
Ach so, ja, weil das hier kaputt geht. Ah. Die ganzen Hochbeete gehen kaputt. Manu. Naja, die ganzen ist auch übertrieben. Ja, ich glaube, es ist auch okay 2019, jetzt haben wir 26, sind 7 Jahre, ne?
Ja.
Ja.
Ja, es ist auch, es sieht auch so aus, dass man es nochmal verstärken könnte. Ja, ne? Und dann
Scheiße gesagt. Oh Mann, das
diese schönen Arbeiten. Erde raus, ja. Holz wieder ran, ja. Verstärken. Es ist ein Substanz gewittert. Und ihr seid dann hier aber eine feste Gruppe. Ich muss jetzt mal fragen, wie macht ihr gerade die Gartenorga? Wie läuft das hier?
Ja, also wir sind hier mit Destan zusammen, dem kurdischen Frauenrat. Und hier sind vier feste ProfigärtnerInnen, würde ich jetzt sagen, von Flamingo, die verantwortlich sind, dass der Garten so schön aussieht, wie er aussieht. Und wir bieten halt immer mittwochs, das ist quasi der feste Tag in der Woche, nachmittags offenes Gärtnern an. Da können alle kommen, die Lust haben, mitzuhelfen, sind hier immer willkommen. Ab dem 18. März geht's wieder los. Also genau, die ganzen Projekte meistens bei Flamingo und vor allem jetzt seit 2019, die mit dem Garten zu tun haben, wachsen quasi in der Community, also organisch irgendwie. Also es wird immer geguckt, aber es wird gerade gebraucht. Und es fing schon an in der Lockdown-Zeit, Corona-Zeit, als wir dann Gott sei Dank den Garten gerade hatten. Also im Garten selber treffen sich auch nicht nur Frauen, die Gärtnern, sondern einfach auch vor allem in der Lockdown-Zeit entstanden, finden dort Pläne statt. Also Gruppen, die zu feministischen Themen etwas machen, benutzen den Garten auch als Ort. Und in dieser Lockdown-Zeit hatten wir dann so Refugee-Healthcare-Pakete vorbereitet, die wir an Unterkünfte geschickt haben. Vor allem, weil wir zu der Zeit auch ganz viel mit Thymian gemacht haben. Thymian-Tee, also gegen Husten. Und haben so andere Päckchen immer zusammengestellt. Die haben wir dann verteilt. Und aus dieser Idee ist dann irgendwann entstanden, eine Heilkräuterapotheke, also eine solidarische Heilkräuterapotheke aufzubauen. Also Band of Sisters aus dieser Idee, okay, wir können vielleicht auch Gelder generieren und Honorare, ist so ein bisschen zum, okay, wir machen es jetzt einfach irgendwie solidarisch und machen daraus eine Heilkräuterapotheke und teilen das Wissen vor allem von den Frauen. Ganz viele Frauen bringen ja wirklich unfassbar großes Wissen mit im Umgang mit Natur und Heilpflanzen und Heilprodukten und Symptombekämpfung. Und genau da stellen wir halt die Mittel her.
Was heißt das? Ihr habt jetzt eine Heilkräuterapotheke. Wo, kannst du mehr darüber erzählen?
Die Idee ist entstanden. Ich bin einmal war eine Frau dort aus einer Unterkunft, eine Frau aus Afghanistan, um die
um die 60 Jahre alt. Mit der bin ich durch den Garten gegangen und sie hat mir ganz viel erzählt von den ganz vielen Pflanzen, die sie gesehen hat, die ich teilweise gar nicht vorher wahrgenommen habe. Also Bodendecker und so weiter. Und meinte, ja, das benutzen wir dafür, das benutzen wir dafür. Und nach irgendwie fast einer Stunde einer Expertentour habe ich sie gefragt, könntest du nicht vielleicht einen Workshop geben? Und dann hat sie gesagt, was? Nein, für einen Workshop, sowas kann ich nicht. Und dann habe ich halt gesagt, naja, das, was du gerade gemacht hast, war ein total toller Workshop. Das ist einfach genial. Und dann meinte sie, nee, das kann ich nicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann hat das bestimmt was mit dem Wording zu tun. Und so entstand auch so ein bisschen, also so entstand sozusagen der Name für die Heilkräuterapotheke. Die Heilkräuterapotheke heißt Hekayat. Und Hekayat ist auf sämtlichen Sprachen, also Iran, in Kurdistan, Aserbaidschan, in arabischen Sprachen heißt Hekayat Geschichte teilen oder Geschichte erzählen. Und als ich sie dann gefragt habe, ob sie so eine Art Hekayat machen kann, meinte sie, ja, das kann sie sich vorstellen. Und dann hatten wir, genau, und dann hatten wir tatsächlich über urbane Praxis 2024 einen Antrag gestellt mit den Prinzessinnengärten zusammen für die Heilkräuterapotheke Hekayat. Und haben dann das Studio nagelneu als eine orientalische Heilkräuterapotheke umgebaut. Haben dann dort Workshops über eine Woche angeboten, wo wir jedes Mal eine Frau mit Migrations- und Fluchtbiografie als Expertin eingeladen haben. Und haben dann Mittel hergestellt für unsere Heilkräuterapotheke. Und in dem Jahr haben wir die Mittel, die wir dort hergestellt haben, also nicht nur in der Woche, sondern halt auch drumherum im Garten, habe ich mit einer Kollegin, also mit Steff vom Heilkräutergarten, Steff ist auch Ärztin, nach Athen gebracht über Weihnachten zu Rolling Safer Space, zu Rosa e.V., die wiederum mit ihren selbst ausgebauten Trucks zu abgelegenen Unterkünften um Athen herumfahren und medizinische Beratung anbieten. Und die haben wir dann quasi vorher gefragt, was die größten Symptome sind und nach den Angaben haben wir halt die Heilkräuterprodukte hergestellt und dorthin gebracht. Also so ist so ein bisschen die Idee von dieser Heilkräuterapotheke, dass sie ja auch mobil ist, teilweise im Garten, aber auch mobil und ja, dass die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Also ich lerne einfach sehr, sehr viel und ich finde es total spannend zu sehen, auch wie ihr immer wieder auch über diesen lokalen Kontext Berlin hinaus euch vernetzt. Ne? Also dieses Thema des Netzwerks, was ihr mit Flamingo e.V. als Netzwerk habt, ist ja dann auch nach Rojava, nach Athen, also immer wieder auch diese übernationalen Verbindungen aufzubauen, finde ich eine total relevante Praxis. Und die vielleicht in so einer urbanen Praxis manchmal so ein bisschen verloren geht, wenn man so sehr lokal an Nachbarschaft und so sich orientiert, dass ihr da diesen Schritt auch immer wieder hinausgeht, finde ich super spannend. Ich hätte noch eine Frage zu diesem zu einer Bezeichnung, die ihr für den Garten, glaube ich, selber wählt. Ihr sagt, es ist ein begehbarer Gedenkort des feministischen Widerstandes. Und du hast gerade schon zu dem Namen des Gartens was gesagt und mich würde interessieren, ist das eine Praxis, die ihr da auch als Workshops, wir haben jetzt viel über die Gartenarbeit und die Kräuter gesprochen und diese Heilkräuterapotheke, die daraus auch entstanden ist. Was bedeutet das auf dieser Ebene des Gedenkortes? Arbeitet ihr da auch konkret mit Workshops oder so zu?
Genau, also wir haben der Garten selber trägt ja jetzt auch den Namen Hevrin Khelef in Gedenken an eine Politikerin. Somit ist es ja, es war schon irgendwie so ein bisschen klar, okay, es wird sich jetzt nicht um einen ganz klassischen Gemeinschaftsgarten handeln, sondern das sind natürlich ganz andere Perspektiven, die damit einfließen. Und gerade marginalisierte Menschen, gerade Frauen mit Fluchtbiografie, bringen natürlich auch ein ganz schönes Päckchen mit. Ne? Also so gerade Krieg, Flucht, Trauer, Trauma spielt ja eine Rolle. Und das ist oftmals, ist es schwer, da Orte zu finden, jetzt so in Deutschland zum Beispiel, wo auch geschützt getrauert werden kann, ne? Mit Zugang zu, sogar halt, also vor allem gar nicht mit Zugang zur Natur oder zu anderen Heilungsangeboten. Und das war dann relativ schnell klar, dass das eine ganz große Rolle spielt, weil viele
besonders auch am Anfang, als der Garten aufgebaut wurde, viele der Frauen diesen Ort auch so angenommen haben, dass der so geschützt ist und gesungen haben. Also beim Gärtnern, beim Jäten, bei der ganzen Gartenarbeit wurde halt total viel gesungen. Es wurde Essen mitgebracht, es wurde Essen geteilt. Also es war so eine ganz besondere Atmosphäre und natürlich auch geweint. Also weil es immer wieder um Schicksalsschläge und Situationen oder Verarbeitungen ging und geht. Und als 2022 Gina Amini im Iran ermordet wurde, waren alle innerhalb des Gartens und darüber hinaus natürlich auch so betroffen, dass irgendwie klar war, okay, wir wollen diesen Garten, wie können wir das auch in diesen Garten mit reindenken, die Verarbeitung der Wut und der Trauer. Und deswegen haben wir in der Mitte des Gartens zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 2022 eine schwarze Maulbeere eingepflanzt in Gedenken an Gina Amini. Und seitdem und auch an dem Tag selber kam Hani Mojtahedi, eine sehr bekannte kurdische Sängerin, und hat ein Lied gesungen. Wir haben das zeremoniell mit allen, die dort waren, den Baum eingepflanzt, und seitdem kommen auch immer wieder bekannte Musikerinnen und singen vor dem Baum. Und auch zu bestimmten Jahrestagen ist der Baum ein zentraler Gedenkort im Garten.
Genau. Es gibt nämlich eine schwarze Mandel und ich glaube, es gibt eine weiße Mandel.
Maulbeere,
da sind wir, genau. Bei der Maulbeere Morus nigra, Ursprung Vorderasien, das ist eine sehr alte Kulturpflanze. Und es gibt zwei Erzählungen, zwei Mythologien. Also in der griechischen Mythologie, in der antiken Mythologie steht die schwarze Maulbeere für Liebe und das tragische Schicksal. Ich habe mir das so zusammengesucht. Und zwar findet sie bei Ovid Anklang oder Ausdruck, und es ist die Geschichte von Pyramus und Thisbe. Das waren zwei junge Liebenden aus Babylon, deren Liebe aber von den Eltern nicht gewünscht war. Sie verabredeten sich heimlich unter der Maulbeere. Durch ein Missverständnis dachten sie, unabhängig voneinander, sie wären tot, der andere wäre tot. Und sie haben sich beide das Leben genommen. Und jetzt sagt diese Legende bei Ovid, also ursprünglich war die Frucht weiß und erst durch dieses vergossene Blut färbte sich die Maulbeerfrucht schwarz. Es gibt noch eine andere Erzählung, eine etwas fröhlichere, und die ist nicht in Europa, sondern im vorderen Orient, also in Asien, angesiedelt. Und da steht sie doch eher für Lebensnähe, Lebensfreude, Schutz, Fülle, Süße, Beständigkeit. Also das sind der Maulbeerbaum, die schwarze Maulbeere, die hat so ein bisschen in sich, was ihre Mythologie und ihre oder seine Bedeutung anbelangt. Nun hast du gesagt, ihr habt eine Maulbeere gepflanzt, also einen tatsächlichen Baum gepflanzt, aber es gibt auch eine Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum seit ein paar Monaten oder seit einem Jahr, Berlin Global. Und da seid ihr auch vertreten, vielleicht müssen wir dann klären, ihr, mit einem Maulbeerbaum. Das ist aber eine Skulptur. Es ist also kein gepflanzter Baum, sondern doch ein recht großer, wenn ich das deute, aus Stoff geformter, eine Plastik. Ja, wie kommt jetzt der Maulbeerbaum mit all seiner Konnotation von eurem Garten in das sogenannte Stadtschloss?
Vor 2-3 Jahren haben wir eine E-Mail bekommen vom Stadtmuseum Berlin, von Sophie Pearl, eine Anfrage, ob wir uns bewerben wollen. Es gäbe die Möglichkeit, eine Freifläche im Humboldt-Forum zu kuratieren mit einer Ausstellungsdauer von fast 2 Jahren. Und das haben wir uns durchgelesen. Haben uns also besonders Katja Musafiri und ich, die meine Vorstandskollegin und ich, haben lange überlegt, ob das denn so passen könnte mit unserem Aktivismus und Flamingo und dem Humboldt-Forum, weil wir natürlich Berührungsängste hatten. haben uns dann mit dem Stadtmuseum und Berlin Global mit den Mitarbeitenden getroffen, haben uns mehr informiert und dachten dann, naja, wir könnten uns ja bewerben und wenn wir uns so authentisch wie möglich bewerben mit so wie wir halt sind, so wie unsere Arbeit ist und auch unsere Perspektive auf Ungerechtigkeit und wir dann genommen werden, dann ist okay. Also dann machen wir es so und dann haben wir halt diese Bewerbung geschrieben und sind tatsächlich angenommen worden und haben jetzt seit Ende November 25 war die Ausstellungseröffnung und die läuft noch bis zum 30. August 27 und die trägt den Titel, das war uns auch wichtig, also die ersten beiden Namen der Ausstellungsfläche sind Dara Tuye, der Rachte Tut, also auf Kurdisch und auf Farsi, der Maulbeerbaum. Und der Untertitel ist Feministische Stimmen über Krieg und Gärten.
Genau, und es ist ja nicht nur diese Skulptur, die ich angesprochen habe, sondern es gibt was zu hören, es gibt was zu sehen rundherum auf dieser Freifläche.
Genau, also uns war halt wichtig, dass auch nochmal da, auch an dieser Freifläche klar wird, dass Flamingo nicht so ein eigener Verein ist, der quasi so Vereinsarbeit macht, sondern dass wir halt, wie gesagt, ein Netzwerk sind. Und wir bezeichnen uns mit dem Frauendorf Jinwa in Rojava als Schwesternprojekt und besuchen uns auch, so gut es geht, gegenseitig und tauschen Wissen aus. Wir unterstützen, indem wir von Berlin aus, also von Deutschland aus, auch Förderanträge stellen, wo Gelder quasi nach Jinwa gehen, was mehr oder weniger auch gut funktioniert, mit Unterstützung von bekannten Künstlerinnen teilweise. Und dazu kommt noch ein anderer Verein, die sind angedockt an Flamingo, Women for Justice. Das ist die Plattform verschleppter Jesidinnen. Die sind nach dem Genozid 2014 auch mit auf uns zugekommen und hatten dann 2-3 Jahre quasi, waren sie Teil von Flamingo, bis sie einen eigenen Verein, Women for Justice, aufgebaut haben. Von Women for Justice ist auch ein Gedenkbaum seit letztem Jahr bei uns im Garten, und zwar ein Zwetschgenbaum. Und uns war halt wichtig, dass das quasi mit im Humboldt-Forum vertreten ist. Also Women for Justice und halt Jinwa, das Frauendorf, plus der Hevrin-Chelef-Garten sind jetzt die Stimmen, die im Baum zu hören sind. Der Baum ist quasi der Mittelpunkt der Ausstellung. Er wurde gebaut oder ja kreiert von Elapur, eine bekannte iranische Tätowiererin hier in Berlin, die eher so im Metal-Bereich tätig ist. Das war uns auch wichtig, dass wir jetzt nicht so ein liebevoll, also dass wir nicht ganz so brav rüberkommen. Aus der Ecke kommen wir halt einfach auch nicht, sondern dass es schon so ein bisschen alles irgendwie so zu uns passt. Genau, und dann sind da 4 Kopfhörer, die erzählen zu bestimmten Themen. Es geht um Heilpflanzen, es geht um Krieg, um Gärten und um den Maulbeerbaum. Und die verschiedenen Perspektiven von den Frauen erzählen. Also genau, und an der Außenfläche drumherum wir durften das Blau nicht entfernen. Die Wände sind so blau. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir so in dem Hochbeet-Look ein bisschen im urbanen Style die Wände bekleiden. Und da hängen halt Fotos von Philipp Leutert, hat Fotos aus dem Garten gemacht von den Frauen. Und kleinere Fotos sind aus meiner Jinwa-Reise von 2023 aus Jinwa auch zu sehen.
Der Begriff Freifläche ist ein bisschen verwirrend. Also es ist tatsächlich nicht ein Garten, der im Freien steht, sondern diese Fläche befindet sich im Inneren des Humboldt-Forums. Sie kann nur mehr oder weniger temporär frei kuratiert werden, im Gegensatz zum Rest der Ausstellung. Diese Fläche wird Freifläche genannt, weil sie in wechselnden oder über einen bestimmten Zeitraum wechselnden Nutzungen zugeführt werden kann.
Genau, also dieses Freiflächenprojekt ist im Humboldt-Forum, aber ist ein Projekt vom Berliner Stadtmuseum und von Berlin Global. Genau. Und wir haben halt diese Freifläche, wir durften uns auch eine aussuchen von den dreien. Die sind immer dann zeitversetzt mit den Eröffnungen. Und wir haben uns für die Freifläche direkt am Anfang, beim Einlass sozusagen, entschieden. Und ich kann mal ganz kurz eine Sache erzählen, die ich sehr schön fand bei dem bei der Wahl auch, dass es direkt am Eingang ist, weil eine der Frauen, die mit der wir auch den Zwetschgenbaum von den Jesidinnen eingepflanzt haben, Najla Mato, ist Überlebende vom vom Genozid, vom IS befreit nach über einjähriger Gefangenschaft. Und mit Najla habe ich mich viel unterhalten, und als wir im Garten waren, hat sie erzählt, dass sie, dass es für sie einer der größten Befreiungskämpfe ist, sich zu zeigen und vor allem sich so zu zeigen, dass der IS weiß, dass sie nicht töten konnten. Und jetzt ist es halt so, dass wenn man in diesem Humboldt-Forum reinkommt, sieht man, der Maulbeerbaum, der nachgebaute Maulbeerbaum von Elapur ist sehr groß, also der ist auch sehr hoch. Den sieht man, und das Erste, was man aber auch sieht, ist ein Porträt von Najla, von Philipp Leutert fotografiert, und das ist so eine, da habe ich so das Gefühl, das ist so aufgegangen, also so, sie ist zu sehen, also das ist so, und sie ist natürlich auch zu hören, und auch die anderen Stimmen von kriegbetroffenen Frauen und von deren Stärke weiterzumachen und deren Verbindung zu Gärten und Gemeinschaft und Solidarität ist jetzt quasi Teil des Humboldt-Forums.
Ich frage nochmal nach. Also die Gefahr der institutionellen Vereinnahmung ist an so einem Ort relativ groß. Oder dass man jetzt als teilnehmende Person, Kollektiv, sei es Künstler, sei es Aktivist, so zum ästhetischen Feigenblatt gemacht wird. Ganz praktisch. Gab es diesmal ein Budget, um dort zu arbeiten, seitens von Global, oder ist das wiederum hier Ehrenamt und Ehrenamt an einem zentralen Ort der Bundesrepublik Deutschland?
Es gibt ein Budget für die Freiflächen.
Sehr gut.
Genau, es ist, wir haben da auch wiederum das Glück, dass die Anstiftung mitgefördert hat, zusätzlich, plus dass einige der Künstlerinnen teilweise gesagt haben, okay, wenn das mit der Budgetierung nicht so passt, wie es eigentlich sein müsste, verzichten wir teilweise drauf, weil das Projekt uns so am Herzen liegt.
Okay, es gibt Geld, natürlich wieder viel zu wenig, aber wie funktioniert die Öffentlichkeitsarbeit seitens der Veranstalter dieser Ausstellung? Wie sieht die Unterstützung aus? Also wird das tatsächlich promoted, oder ist das eher sowas, worüber man jetzt vielleicht doch gar nicht so gern sprechen möchte?
Doch, da kann ich auf jeden Fall sagen, das wird wirklich super unterstützt. Also sowohl von Berlin Global als auch vom Stadtmuseum Berlin. Weil sie uns zusätzlich zu dieser weil sie uns zusätzlich zu der Ausstellungszeit, die ja fast 2 Jahre geht, auch noch extra Veranstaltungen mit unterstützen, zur Verfügung stellen und auch wiederum sehr vernetzt sind, also auch mit Missy Magazin, mit Tipp und so weiter, werden die Veranstaltungen promoted. Und auch das Budget, da wurde auch nochmal von Seiten vom Stadtmuseum und auch von Berlin Global, wurde es extra nochmal erkämpft, dass das erhöht wurde. Also da ist, die sind da sehr transparent und ja, herzlich. Also da hatten wir nicht das Gefühl. Ich glaube, wir reagieren sehr empfindlich mittlerweile, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie Projekte oder Herzenssachen werden vereinnahmt, und das war nicht einmal so, weder bei Berlin Global noch beim Stadtmuseum Berlin.
Das ist sehr erfreulich zu hören, auf jeden Fall. Und vielleicht, weil wir jetzt so langsam Richtung Ende der Folge kommen. Du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen über dieses Rahmenprogramm gesprochen. Und vielleicht hast du Lust, noch einmal den Hörerinnen zu erzählen, was so noch kommt, wenn man jetzt, wenn jetzt alle wie ich total Lust drauf haben, da hinzugehen und sich das mal anzugucken. Was gibt es so für Programme, auf das man sich
zum Beispiel einstellen kann? Zum Beispiel kommenden Sonntag, 8. März, ist doch Internationaler Frauentag. Das werdet ihr ja wohl nicht spurlos an euch vorübergehen lassen, diese Gelegenheit.
Genau, also die nächste Ausstellung, wir hatten jetzt im Januar eine Ausstellung, Das geteilte Kind. Das war eine Theaterperformance, wo es um Trennungsgewalt geht. Damit fing quasi die, damit fing die Veranstaltung um diese Freifläche der Maulbeerbaum an. Am 8. März, jetzt Sonntag, haben wir Unterwegs in die Stadt der Zukunft, ein Buch der Anstiftung von Dr. Christa Müller von der Anstiftung unter anderem geschrieben. Und da geht es um, ja, da geht es um Gemeinschaftsgärte als feministische Orte, als feministische Bewegung. Das ist, fängt um 18 Uhr an. Nachmittags haben wir zweimal von unseren Gartenexpertinnen zwei Heilkräuter-Workshops, auch im Humboldt-Forum um die Freifläche herum, zu, ja, zum Iran und zu Kurdistan, Heilkräuterpflanzenwissen. Genau. Und dann gibt es am 21. März gibt es noch zum persisch-kurdischen Neujahrsfest eine Tandemführung.
Was heißt das?
Also eine Tandemführung heißt, dass quasi eine Expertin vom Stadtmuseum und Berlin Global dabei ist, plus in dem Fall bin ich das, die dann quasi einen Rundgang macht und über das Neujahrsfest, vorislamische Neujahrsfest für alle Menschen mit zoroastrischen Wurzeln, darüber erzählt, aber auch über die aktuelle Situation für Geflüchtete in Berlin und über halt die Gärten und Gartenbewegung. Und am 28. Mai findet noch eine Lesung statt, auch an der Freifläche mit Ronja Othman, die ihr neues Buch über, über Syrien erzählt. Und Ela Pur, die den Baum kreiert hat, wird auch ihr Buch vorstellen. Und das hat den Titel, die Veranstaltung hat den Titel Krieg erzählen.
Wow, also einiges, auf das man sich freuen kann und was ihr jetzt so anstehen habt. Und auf die Beine stellt. Ich glaube, ich würde jetzt hier erstmal einen Punkt machen wollen für die Folge. Ich habe unglaublich viel gelernt und ein riesiges Bild von dieser Stadt und von Netzwerken, die diese Stadt durchziehen und auch diese Welt durchziehen, hat sich vor mir aufgespannt durch deine Erzählungen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du so ausführlich auch und präzise darüber berichtet hast, wie ihr euch entwickelt habt und auch warum ihr an welchen Stellen welche Entscheidungen treffen musstet vielleicht manchmal.
Ja, vielen Dank und haltet durch. Alles Gute.
Danke euch.